Also es geht um die Zukunft Reproductible Science. Und zwar ist der Dr. Kamran Sofi erkrankt und es ist für ihn Herr Björn Sommer eingesprungen. Er ist an der Einrichtung Computational Life Science im interdisziplinären Verbund der Uni Konstanz angestellt. Ich glaube, er stellt sich am besten selbst auch kurz vor. Und bei der Reproductible Science fallen natürlich jede Menge Forschungsdaten an.
Gut, dann würde ich jetzt loslegen. Danke schon mal für die Vorstellung. Mein Name ist Björn Sommer. Ich bin von den Computational Life Science von Professor Falk Schreiber. In der Arbeitsgruppe bin ich auf einer Habilitationsstelle zurzeit. Für mich ist es eine besondere Ehre, heute Kamran Sofi vertreten zu können. Insbesondere, weil wir seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren mit dem MPI relativ eng zusammenarbeiten. Also wir sind halt direkt assoziiert mit der Universität. Aber wir arbeiten jetzt ungefähr ein Jahr zusammen mit dem MPI an den Vogeldaten, die ich gleich am Schlusskapitel vorstellen werde. Professor Falk Schreiber, der ist in seiner Funktionalität als Combined-Koordinator, werde ich ihn heute auch noch mal kurz vorstellen, weil wir uns heute drei verschiedenen Themen zuwenden werden. Ich habe mich grob an dem vorgegebenen Thema gehalten, das heißt, ich werde ein bisschen über Reproduzierbarkeit reden. Ein großes Problem, was man hier sehr gut sehen kann auf diesem Slide, ist, dass wenn man sich anguckt, wie die aktuelle Lage aussieht, wenn man verschiedene Experimente evaluiert, dass viele Wissenschaftler das Problem haben, dass sie bestimmte Experimente nicht reproduzieren können. Und das Problem ist hier sehr schön aufgetragen. Das war eine Publikation im Nature. Und man kann dort sehr schön sehen, dass es, also die dunkelroten Bars zeigen hier Experimente, die versucht wurden, von anderen Wissenschaftlern zu reproduzieren. Und die hellroten Bars zeigen Experimente, die man versucht hat, selber wieder zu reproduzieren. Und man sieht, dass es da sehr große Probleme gibt. Das heißt, dass wir in einem Bereich von teilweise in der Chemie bei 80% liegen, wo diese Experimente nicht reproduzierbar sind. Das heißt, das Problem dahinter ist zum einen, wenn man sich solche Publikationen anguckt, in denen das entsprechend diskutiert wird, dass zum einen halt die Daten fehlinterpretiert werden oder falsch verstanden werden oder der Vorgang halt falsch verstanden wird, weil die falsch dokumentiert wurden oder nur teilweise komplett dokumentiert wurden oder weil es einfach nicht lesbar ist. Ein Teil dieses Reproduzierbarkeitsproblems ist, dass, wenn man sich eine Publikation anschaut, dann haben wir einfach das Problem, dass in dieser Publikation in der Regel eben nur bestimmte Aspekte hervorgehoben werden und das sind normalerweise die Resultate. Und das, was wirklich wichtig wäre, um ein Experiment wiederherstellen zu können oder zu wiederholen zu können, ist, dass man ein Protokoll hätte zum Beispiel oder dass die Methoden entsprechend genutzt werden können, dass man zum Beispiel weiß, welche Software wurde im Hintergrund benutzt, welche Parameter wurden genutzt und diese Einstellungen sind halt meistens nicht mehr vorhanden. Und das ist eben dieses Problem, was hier von dem David Konoho diskutiert wurde und ist uns auch hinlänglich bekannt. So, und worüber ich heute reden möchte, sind drei verschiedene Themengebiete. Das eine kommt aus dem Bereich der Molekularbiologie. Da möchte ich anfangen, weil das wahrscheinlich vielen von euch, von Ihnen ein Begriff ist. Dann werde ich weitermachen mit der Systembiologie, wo es dann über übergeordnete Systeme geht. Und dann werde ich mit Collective Behavior weitermachen, was dann zu unserem interessantesten Teil des Vortrags führen wird, weil es hier um die Arbeit, die wir direkt mit dem MPI zusammen ausführen, gehen wird. So, zunächst ein Beispiel aus der Molekularbiologie und insbesondere werde ich mich hier fokussieren auf die Simulation von Membranen. Simulationen, vor allen Dingen auf Ihren Clustersystemen, wird das Ihnen ein Begriff sein. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, damit das Thema einzuleiten. Was Sie hier sehen, ist ein Lipid. Dieses Lipid ist ein Bestandteil einer Membran. Und was man nun machen möchte, ist, man möchte eine größere Membran daraus generieren und möchte basierend auf diesen Membran dann Simulationen ausführen, die man dann zum späteren Zeitpunkt dann eben auch mit experimentellen Daten vergleichen möchte. So, wenn wir eine solche Membran generieren möchten, die simulationsfähig ist, dann können wir uns vorstellen, dass wir auf einer zweidimensionalen Ebene Moleküle verteilen. Das heißt also, dass wir auf einer abstrahierten zweidimensionalen Ebene die verteilen. Das Ganze basiert dann auf shape-basierten Kollisionsdetektion, was wir gleich auch hier sehen werden. Und was noch wichtig ist, dass all diese Daten dann in einem Protokoll gespeichert werden. Das heißt, dass wir im Nachhinein wenn wir diese Software, die ich hier kurz vorstellen möchte, den Membrane Editor benutzen, dass dann die Informationen dazu in einem Protokoll gespeichert werden. So, was Sie hier nun sehen, ist, wie man vorgehen muss, wenn man eine Membran aufbauen möchte. Zunächst muss man dann prozentual festlegen, wie diese Membran aufgebaut ist. Das heißt, Sie haben verschiedene Lipidtypen. Das ist zum Beispiel Kardiolipin oder verschiedene Phospholipide. Und Sie müssen die Prozentzahlen dann entsprechend festlegen. Was hier noch interessant ist, dass Sie hier sehen, dass eine Standard Deviation angegeben ist. Diese Standard Deviation gibt an, wenn man ein Experiment 10-mal wiederholt hat, in welchem Bereich sich die Abweichungen entsprechend aufhalten. So, das heißt, wir haben jetzt hier, das kommt hier direkt aus einer Publikation, diese Zahlen, und die können wir jetzt entsprechend hier prozentual übernehmen. Und im nächsten Schritt können wir jetzt hier diesen Membraneditor benutzen, um das entsprechend aufzubauen. So, und wir sehen jetzt hier zum einen auf der linken Seite aufgetragen, was ist die ursprüngliche Komposition, die wir haben wollten. Auf der rechten Seite können wir dann am Ende nachvollziehen, wie dann tatsächlich diese Komposition, je nachdem wie groß die Membran gewesen ist, sich abbildet in der Realität. Das heißt, dass wir dann die Prozentzahlen entsprechend vergleichen können und das, was ich eben gerade gezeigt hatte, dass man es dann überprüfen kann, ob das sich im Bereich dieser Standard Deviation aufhält. So, als nächstes möchte man gerne Proteine mit dieser Membran kombinieren. Das kann man auch machen, indem man Informationen aus bestimmten Datenbanken benutzt. Die OPM-Datenbank ist das in diesem Fall. Das heißt, wir haben in der Regel nicht die Information, wie dieses Protein in die Membran zu setzen ist. Aber basierend auf den Informationen, die aus der OPM-Datenbank kommen, kann man die semiautomatisch dann in diese Membran einfügen. So, und wir möchten ja hier über Reproduzierbarkeit reden. Und das Wichtige ist nun, um diese Reproduzierbarkeit aufrechtzuerhalten, können wir einen Seed benutzen. Das wird Ihnen allen bekannt sein. Das heißt, wenn wir Random Numbers generieren, dass sie auf einem bestimmten Seed basieren, und das heißt, dass wir jedes Mal, wenn wir den gleichen Seed mit der gleichen Konfiguration benutzen, dann auch die gleiche Membran wiederherstellen können. Das hier sind die Datenbanken, die im Hintergrund benutzt werden müssen. Die PDB-Datenbank enthält die Proteine, das heißt, in der sind die 3D-Strukturen entsprechend enthalten. Die OPM-Datenbank beschäftigt sich mit der Platzierung im Verhältnis zur Membran der einzelnen Proteine, und die PDB-TM-Datenbank beschäftigt sich nur mit der Transmembranplatzierung. Und des Weiteren, die Lipide, die Sie gesehen haben, kommen aus verschiedenen anderen Lipid-Datenbanken, die dort abgeleitet werden. So, und was wir jetzt, ich habe gerade den Seed erwähnt, was wir nun machen können, weil das Ganze Seed-basiert ist, wir können jetzt relativ einfach mit der gleichen Konfiguration verschiedene Membranen generieren, das heißt, die prozentualen Begebenheiten sind immer die gleichen, aber indem wir den Seed variieren, können wir nun einfach zum Beispiel 4 verschiedene Konfigurationen machen einer solchen Membran und können basierend auf diesen Konfigurationen dann im nächsten Schritt auf Simulationen starten. Das hier ist jetzt eine Simulation, die mit Gromex gemacht wurde von einer Membran. Man kann sehr schön hier sehen, diese Periodic Boundary Conditions, das heißt, das Ganze ist wie eine sich wiederholende Box, die dann ineinander überläuft, und so kann man dann entsprechend hier verschiedene Systeme simulieren. Und was man jetzt machen könnte, basierend auf diesem Seed-basierten Ansatz, dass man 4 verschiedene Membranen simuliert und dann diese Ergebnisse miteinander vergleicht und natürlich dann deutlich schneller sagen kann, wir können hier signifikant nachweisen, wenn die Membran sich in zum Beispiel ein Lipid-Raft oder so, das heißt, das sind kleine Areas auf dieser Membran, die sich bilden, wenn die sich generieren, dann kann ich das auf 4 verschiedenen Membranen nachweisen und das dann miteinander vergleichen. So, hier nur mal als Beispiel, wir arbeiten im Moment an einer Membran, damit Sie eine Idee haben, wie viel Rechenleistung dafür vonnöten ist, aber vielen von Ihnen wird das geläufig sein, dass wenn wir zum Beispiel eine 100x100 Angstrom-Membran simulieren und das 1000 Nanosekunden laufen lassen möchten, dann brauchen wir dafür circa zwei Wochen, wenn wir hier den SSC Constance Cluster nutzen mit 64 Cores. Und das heißt, das ist jetzt nur eine Membran. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten gerne 10 Membranen miteinander vergleichen, die alle die gleiche Konfiguration haben, dann wissen wir schon gleich, okay, wir können damit rechnen, wir brauchen 20 Wochen, wenn wir das nicht alles parallel laufen lassen können. Und diese Membran generiert 260 GB an Daten, was natürlich immer sehr stark davon abhängt, wie die Membran konfiguriert ist. Und dann als nächstes käme jetzt natürlich die visuelle Analyse. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, weil wir ja uns auch noch den anderen Themen zuwenden möchten. Wenn da jemand Interesse hat, da haben wir auch eine Software für entwickelt, können Sie gerne nachher auf mich zukommen. Und natürlich richtig spannend wäre es dann, wenn man dann den Schritt zurück macht und versucht, das Ganze dann mit Wetlab-Experimenten zu vergleichen. Wir haben eine Kollaboration mit der Monash-Universität, wo wir genau zum einen versuchen, deren Werte umzusetzen in unserer Membrankomposition und zum anderen dann den Rückschluss, wenn die Membran simuliert wurden, dann überprüfen werden, ob man entsprechend auf diesen Vorhersagen da etwas nach, zum Beispiel die Komposition nachweisen kann in den Membranen. Als nächstes möchte ich nun zu einem anderen Thema kommen, und zwar aus der Systembiologie. Hier möchte ich mich nun Netzwerken zuwenden und insbesondere der Standardisierung der Netzwerke. Reproduzierbarkeit ist auch ein Problem der Lesbarkeit, wie ich vorhin gesagt habe. Wenn wir uns jetzt hier mal die verschiedenen Netzwerke anschauen, das hier ist jetzt ein Netzwerk mit nur 100 Knoten. Das ist ein Protein-Protein-Interaktionsnetzwerk. Das heißt, wir gucken uns überhaupt nicht die Membran an, sondern schauen uns einfach an in der Zelle, wie verhalten sich unterschiedliche Proteine zueinander, wie interagieren die miteinander. Welche sind die nächsten Interaktionspartner? Das kann man alles auf diesen Netzwerken herausfinden. Dann haben wir hier ein nächstes Beispiel. Das ist ein metabolisches Netzwerk, das aus ca. 1000 Knoten besteht. Das kommt jetzt aus der KEC-Datenbank, die relativ stark frequentiert wird von der Systembiologie. Das ist ein metabolisches bzw. ein Stoffwechselpfad, den Sie hier sehen, der aus verschiedenen Pathways zusammengesetzt ist. Dann als nächstes dieser Knoten hier, das ist wieder ein Protein-Protein-Interaktionsnetzwerk, aber jetzt auf einer höheren Ebene. Hier haben wir jetzt hier noch 4 Knoten und Sie sehen schon, das Problem ist, man erkennt hier nichts mehr. Und wenn wir jetzt hier noch eins dazu nehmen, das ist jetzt auch wieder ein metabolisches Netzwerk, was Sie hier sehen, wobei hier ein spezielles Layout verwendet wurde. Und Sie sehen jetzt hier, dass verschiedene Visualisierungen benutzt wurden, eine komplett unterschiedliche Darstellung der Netzwerke. Und wenn Sie das jetzt mal miteinander vergleichen, ist das Problem, wenn man insbesondere jetzt beim letzten Bild sich die Lesbarkeit anschaut, wird es in der Regel relativ schwer sein, ohne eine Legende zu haben, herauszufinden, welche Komponente nun was darstellt. Was man also haben möchte, ist eine Standardisierung und ähnlich wie wir es halt eben von Verkehrssymbolen kennen, die international bekannt sind. Und genauso möchte man es erreichen, dass man Symbole benutzt, die ebenso auf internationaler Ebene in Kooperation genutzt werden können. Und zu diesem Zwecke wurde unter anderem die Systems Biology Graphical Notation eingefügt, die Sie hier sehen. Die besteht aus 3 verschiedenen Ebenen. Die erste ist, da sind die Process Description Maps. Hier werden dann zeitliche Begebenheiten dargestellt. Das heißt, dass man dann sehen kann, wie über die Zeit zum Beispiel metabolische Reaktionen stattfinden. Und Sie sehen natürlich hier, dass das streng standardisiert sind. Das heißt, jeder Knoten zum Beispiel hat eine bestimmte Darstellung, also die Proteine hier zum Beispiel oder Enzyme im Zentrum sind dann entsprechend hier als diese Quadrat dargestellt oder hier diese Komponenten, das ADP zum Beispiel, was relevant ist für den Energiehaushalt in der Zelle, das wird hier eben als dieser Kreis dargestellt, der halb gefüllt ist. Dann haben wir hier ein Entity-Relationship-Modell, das heißt, hier guckt man sich an, wie interagieren die einzelnen Elemente miteinander. Und dann haben wir dieses Activity Flow Maps hier und auf der rechten Seite, die ganz stark vereinfacht sind, wo man einfach nur nachvollziehen kann, wie ist der Informationsfluss von einer Komponente zur nächsten. Jede von diesen verschiedenen Ebenen, diese 3 Ebenen der Systems Biology Graphical Notation, hat ihre eigenen Eigenschaften. Hier sehen Sie vor allen Dingen, dass halt, wenn man dieses Activity Flow Map sieht, da können halt mehrere verschiedene Elemente zusammengefasst sein. Und wenn man jetzt hier sich die beiden linken Elemente anguckt, also die beiden linken Ebene, hier ist es halt relativ streng, sind die verschiedenen Komponenten voneinander getrennt und können dann nachvollzogen werden. So, und wenn man das jetzt nochmal davon ableitet, wir haben jetzt hier unten, sehen Sie den Citratzyklus abgebildet. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt wieder die Process Description. Auf der Mitte die Entity Relationship und hier wieder das Flow-Diagramm auf der rechten Seite. Und hier kann man jetzt sehr schön sehen, wie stark standardisiert und vereinfacht hier diese Darstellung wurde. Das Problem ist natürlich, das kommt dann bei Informatikern relativ gut an, weil sie natürlich gerade mit diesen technischen Symbolen sehr gerne arbeiten. Biologen sind dann teilweise etwas schwerer davon zu begeistern, weil die natürlich erstmal, Sie sehen hier, es gibt 30 verschiedene Symbole ungefähr, was eigentlich schon relativ wenig ist für die explodierende Anzahl von verschiedenen Elementen, die wir in der Biologie haben. Aber das heißt, Sie müssen halt diese 30 Elemente dann auswendig lernen. Dafür gibt es dann halt so kleine Karten, die man sich dann in den Rechner legen kann, um die zu interpretieren. Und das Schöne ist aber, dass man basierend hierauf metabolische Netzwerke darstellen kann, Protein-Protein-Interaktionsnetzwerke und die alle dann mit dieser Language darstellen kann. und dann eben auch den Fokus auf die verschiedenen Darstellungsweisen. So, und im Hintergrund sind natürlich auch wieder Datenbanken. Das heißt, dass, wenn wir, hier sehen wir eine unserer Elemente oder eine unserer Formate, die wir verwenden, ist dieses SVGN, die wir uns gerade angeschaut haben. Dann sehen wir, dass hier es noch eine ganze Anzahl von anderen Formaten gibt, zum Beispiel SBML, ein Format ist, mit dem man Netzwerke speichern kann. Wir sehen hier oben die Repositories, die wir gleich auf den, zum Beispiel Pathway Commons, die sehen wir gleich auf den nächsten Slides. Hier werden diese verschiedenen Elemente abgespeichert und können dann entsprechend über Modelleditoren hier editiert werden. Dann kann man zum Beispiel Simulationen darauf anwenden und wenn diese Simulationen angewendet wurden, kann man zum Beispiel die verschiedenen Netzwerke überarbeiten und dann wieder im Combine Archive abspeichern. Combine ist der übergeordnete Begriff. Da können Sie gerne, wenn Sie danach mal googeln, das ist eine große Initiative, die schon seit über einem Jahrzehnt läuft und die versucht eben diese ganzen verschiedenen Standards, die es gibt, unter einem Hut zu bringen. Weil Sie sehen alleine auf diesem Slide schon, dass wir ja um die 6 verschiedene Standards haben, die dort dann gezeigt werden. Hier haben wir dann auch noch dieses SDML, was benutzt wird, um dann eben Simulationen auszuführen. Und was dann eben noch spannenderweise dazukommen würde, ist, wenn man hier in diesem Kreislauf dann wieder, wie zum Beispiel bei der synthetischen Biologie oder bei der Systems Biology, dass man hier auch wieder die Wet-Lab-Experimente einbaut und dadurch dann halt wieder diese Modelle überarbeitet. Das kann zum Beispiel heißen, dass wenn man ein SBML-Modell hat, dass man das als Petri-Netz simuliert. Dafür gibt es bestimmte Software, die man dafür nutzen kann und dann versucht, basierend auf diesen Simulationen etwas vorherzusagen und dann im Wet Lab versucht, das entsprechend nachzuweisen. Zum Beispiel Konzentrationsmessungen. Ja, das wäre so viel zu unserem Thema Systembiologie. Hier noch einmal eine Übersicht der verschiedenen Repositories, die ja relevant sind, aus denen man dann diese SBGN-Notation herunterladen kann. Dort finden Sie dann auch Informationen, welche Tools das unterstützen. Aus dem Hause von Falk Schreiber kommt zum Beispiel Wanted mit einem Tool, was explizit sich mit SBGN beschäftigt und mit dem man das auch sehr schön editieren kann. So, jetzt möchte ich zu dem Thema Collective Behavior kommen. Das wäre jetzt das Thema gewesen, über dass Kamran Safi die komplette Zeit geredet hätte. Und das ist ein sehr spannendes Thema, vor allen Dingen, weil es auch schon über mehrere Jahre läuft. Was Sie hier sehen, ist die Movebank, in der auch der Kamran Safi sehr stark involviert ist und mit deren Daten wir auch im Moment arbeiten. Dazu zeige ich am Ende der Präsentation was. Diese Movebank enthält Daten, die sich auf die verschiedensten Tierarten beziehen. Diese wurden alle oder größtenteils mit Sensoren aufgenommen und wurden dort gespeichert. Sie sehen hier, dass das war jetzt der Stand Ende des Jahres 2017, über 600 Millionen verschiedene Animal Locations sind da drin gespeichert. Dann haben wir 1 Milliarde an Messungen von Nicht-Lokalisationssensoren, das heißt zum Beispiel Acceleration, also die Geschwindigkeit wird gemessen, die Beschleunigung oder zum Beispiel die Ausrichtung kann gemessen werden, Helligkeit, Dunkelheit kann gemessen werden. Dann sehen Sie, dass es um die 4200 Studien gibt, die dort abgebildet werden. Es gibt 756 Taxa, also grob gesagt Familien, die überprüft werden. Und ja, 800 aktive Data Feeds, das heißt, dass über diese Data Feeds kommen permanent neue Daten rein. Das heißt, es ist kein statisches Modell, sondern permanent werden diese Daten aktualisiert. So, und was sind nun die Forschungsfragen? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Forschungsfragen, die hier überprüft werden oder denen nachgegangen wird über die letzten Jahre. Ich habe hier mal beispielsweise 4 aufgeführt. Die erste ist, wie bewegen sich Vögel mit dem Wind? Also zum Beispiel, wie nutzen sie Thermiken aus? Da werde ich gleich mal eine Animation zu zeigen. Dann zum Beispiel die spannende Frage, wer leitet eine Anzahl von Vögeln an? Kann man das herausfinden oder ist jeder von denen autonom? Dann, was auch eine spannende Frage ist, wo sterben diese Vögel? So ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel teilweise, wenn ein Signal verschwindet oder wenn zum Beispiel das Signal auch aufrechterhalten bleibt, aber halt permanent nur noch an einer Stelle ist, dass man teilweise versucht, dann Kollegen anzurufen, die sich in diesem Gebiet aufhalten, zum Beispiel sagen wir jetzt, es ist in Italien, und die dann dorthin fahren können und sich anschauen, was ist hier vor Ort passiert. Ist der vielleicht in einem Leitungsmast hängen geblieben oder wurde er gefressen oder was ist mit dem armen Vogel passiert? Dann ein sehr spannendes Thema, an dem vor allen Dingen Martin Wikelski sehr interessiert ist. Die Hoffnung ist, dass man Vögel benutzen kann, oder auch andere Tiere benutzen kann, um eben Naturkatastrophen vorherzusagen und dann natürlich auch dadurch faktisch Menschenleben retten kann. Da ist so der Horizont, den Herr Wikelski so anpeilte, so 10 Jahre, dass man das dann wirklich nutzen kann. Und dazu werden wir gleich auch nochmal einen wichtigen Aspekt sehen, der in diese Richtung genau zeigt. Was Sie hier auf der von Ihnen aus rechten Seite sehen, das ist die Movebank. Die ist frei verfügbar, da kann jeder von Ihnen sich gerne anmelden und mit den Daten arbeiten. Einige Daten müssen freigeschaltet werden von den Wissenschaftlern selber, das heißt, einige sind blockiert für den freien Zugriff, aber viele der Daten kann man auch direkt sich anschauen. Was wir hier nun sehen, ist eine sehr interessante Visualisierung, und zwar ist das eine Akkumulation von Daten über mehrere Jahre, aber projiziert auf ein Jahr. Und über das können wir nun sehen, wie sich Vögel, oder nee, das sind komplette Daten aus der Movebank, die hier abgebildet werden, und wie sich diese verschiedenen Tierarten über das Jahr verhalten. Sie sehen hier den Zähler, da können Sie dann die Monate beobachten und können dann sehen, wie sich die verschiedenen Tiere über die Jahre, über das Gesamtjahr verhalten und wie sie dann entsprechend der verschiedenen Temperaturen dann immer von einem Kontinent oder von einem Landstrich zum nächsten wandern. Und daraus kann man natürlich sehr viel ableiten, dazu kommen wir dann gleich auch nochmal. Die verschiedenen Farben symbolisieren natürlich verschiedene Spezies, die hier unterwegs sind, unter anderem auch Störche, wobei ich nicht weiß, ob wir die gerade jetzt hier in diesem Bereich sehen. Dann, was man auch machen kann, man kann mit den Daten aus der Movebank durch die verschiedenen Ebenen gehen. Das heißt, dass man anfängt auf der obersten Ebene und sagt, ich möchte mir zum Beispiel einen Storch angucken. Und was Sie hier sehen, ist, das ist tatsächlich eine App, die Sie benutzen können. Und mit dieser App sehen Sie jetzt nun hier, wo sind verschiedene Datensätze zu Störchen. Dann können Sie jetzt hier zum Beispiel auf Europa fokussieren. Und hier haben Sie jetzt einen bestimmten Datensatz. Hier oben sehen Sie, dass das ein Storch namens Karamell ist. Die haben alle relativ lustige Namen. Und hier können Sie sehen, wie sich dieser Storch bewegt hat über einen gewissen Zeitraum und wie er halt hier über Spanien, Frankreich, dann hier nach Deutschland geflogen ist. Und ich glaube, dieser hält sich tatsächlich in der Nähe des Bodenseekreises auf. So, und dann kann man natürlich auch verschiedene Informationen zu diesem Vogel abfragen. Das heißt, dass man halt nicht nur eben die Informationen hat über eine Gesamtheit an Vögeln, sondern eben für jeden individuellen Vogel halt die verschiedenen Positionen abfragen kann. Und hier hat man dann sozusagen auch einen ganzen Lebenslauf. Man weiß auch zum Beispiel, wer sind die Kinder oder wer sind, was sind die Nachkommen eines Vogels. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, ist vielleicht auch ein bisschen klein hier geworden. Aber das heißt, man hat sozusagen einen Lebenslauf, der sich immer auf das jeweilige Individuum bezieht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze gemessen? So wurde das früher mal gemessen, das heißt, dass die Vögel dann entsprechend hier immer ihren Clip bekommen haben und über diesen Clip dann identifizierbar waren. Das heißt natürlich, dass sie manuell eingesammelt werden mussten, wie man zum Beispiel auch vom Brieftauben kennt. Aber heutzutage ist es natürlich so, dass sie dann ihren GPS-Sensor haben. Das hier ist auch noch ein etwas älteres Modell, die werden natürlich immer kleiner. Und hier sehen wir auch wieder ein Storchenpaar, was mit diesem GPS-Sensor versehen wird. Und natürlich gibt es da große Unterschiede. Es gibt einige Sensoren, die zum Beispiel nur zweimal am Tag eine Aufnahme machen. Das sind aber dann in der Regel nicht GPS-Sensoren, sondern das kann man dann basierend auf Tag-Nacht-Aufnahmen machen. Aber natürlich GPS-Sensoren haben dann eine höhere Auflösung. Das heißt, dass man bis zu jeder Sekunde oder noch höher auflösender diese Daten aufnehmen kann. Das Problem ist natürlich dann immer, man muss mit der Energie sparsam sein. Man muss sich dann genau überlegen, wie oft möchte man eine Aufnahme machen von der Bewegung, weil jedes Mal Energie verbraucht werden wird. Teilweise sind die natürlich dann auch können die natürlich sich selbst aufladen durch Sonnenlicht. Und das ein weiteres Problem, was vor allen Dingen die alten Sensoren, die zeichnen nur die Longitude und Latitude auf. Neuere können eben jetzt auch die Altitude messen, was gerade für uns interessant ist, was wir gleich sehen werden, weil wir eher an den 3D-Positionen der Vögel interessiert sind. So, und dann jetzt ein sehr wichtiges Projekt in diesem Kontext ist das Icarus-Projekt. Davon werden bestimmt einige von Ihnen bereits gehört haben. Das heißt International Cooperation for Animal Research Using Space. Da ist hier Roskosmos und der DLR stark involviert und vor allen Dingen der Martin Wikelski und seine Arbeitsgruppe treiben das voran. Martin Wikelski ist der Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie und in dem eben auch der Kamran arbeitet. Und was man hier sehen kann, dass es jetzt inzwischen schon Icarus-Tags gibt, also GPS-Tags, die leichter als 5 Gramm sind, also sehr leicht und dann auch die Vögel möglichst nicht mehr stören sollen. Und was man jetzt hier sehen kann, ist, wie dieses Datenmanagement im Hintergrund ablaufen soll. Also hier haben wir wieder die Movebank, die wir gerade schon gesehen haben an dieser Stelle. Das wird permanent über Feeds dann mit Daten versehen, die hier teilweise dann eben über diese GPS-Sensoren ausgesendet werden. Und das Besondere ist jetzt, was die ISS leisten kann. Wir sehen hier oben die ISS, die kann nun kommunizieren mit diesen GPS-Tags und zwar bidirektional. Das heißt, es kann zum einen Daten empfangen von diesen GPS-Tags und zum anderen aber auch Daten senden. Und das ist zum Beispiel notwendig, weil die ISS ist ja, es ist ja nicht so, dass sie irgendwo stark im Raum fliegt, sondern die rotiert permanent um die Erde herum und dabei ändert sich natürlich die Laufbahn auch permanent. Und das, deswegen müssen dann teilweise diese Tags nachjustiert werden, damit dann auch die Positionsbestimmung korrekt ist. Die GPS-Tags kriegen weiterhin die Lokalisationsinformationen über die verschiedenen Satelliten, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Moment. Die können natürlich nur in eine Richtung kommunizieren, also das heißt, Kommunikation findet nicht statt, sondern darüber wird halt eben nur die Position dann weiterhin lokalisiert. Und das Ganze wird dann eben hier an jedes Mal, wenn dieser Sensor in der Nähe ist von der ISS, werden dann die Daten übertragen und diese können dann natürlich über die Ground Station zurückgeschickt werden und können dann darüber in die Movebank einfließen. Und der große Vorteil ist dann, dass wir darüber deutlich mehr Daten aufnehmen können und natürlich auf die Auflösung deutlich besser wird. So, hier sehen wir nochmal unsere Sensoren, die wir gerade schon mal gesehen haben. Was kann man nun damit machen, wenn man die auswerten möchte? Zum einen kann man nun hier, da sieht man nun sehr schön, das ist auch wieder eine Anzahl von Störchen, die hier in der Nähe von Radolf Zell aufgenommen wurden. Und man kann nun sehr schön sehen, wie sie die Thermiken ausnutzen und sich hier spiralenartig in den Himmel aufsteigen. Und man sieht auch sehr schön, dass sie teilweise dann die Richtung ändern und teilweise gegeneinander sich hochschrauben. Und das ist natürlich das, was gerade unsere Kollegen vom NPI sehr stark interessiert. Ein anderes Thema ist dann, das ist jetzt interessant, wenn man sich die Gesamtheit anschauen möchte der Vögel. Das andere ist an einem Projekt, an dem wir arbeiten. Das ist jetzt ein Virtual Reality Projekt, präziser gesagt Immersive Analytics. Und hier möchte man sich in einen Vogel hineinversetzen und möchte aus der individuellen Perspektive herausfinden, wie verhält er sich im Verhältnis zu den anderen Vögeln. Und das Ganze ist ein Projekt, was wir auf der Biologging hier in Konstanz vorgestellt haben. Sie sehen hier im Hintergrund auf der rechten Seite, das ist unsere Display-Wall, die wir benutzen. Das kann man auch sehr schön benutzen, um verschiedene Daten abzubilden und miteinander zu vergleichen. Wir benutzen hier ein Framework, das nennt sich Cesium, das dann auch über den Webbrowser läuft. Und dann kann man verschiedene Datensätze miteinander vergleichen. Und das andere, was Sie im Vordergrund sehen, das ist eine Wife. Und diese Wife wird eben für das benutzt, was ich gerade gezeigt habe, sich dann im dreidimensionalen Raum entsprechend wie ein Vogel in dieser dreidimensionalen Umgebung bewegen zu können. Ja, damit komme ich langsam zum Schluss. Das wäre jetzt hier unser Abschlussvideo. Und das ist ein weiteres neues Projekt. Wir möchten also nicht nur die Tags nutzen, um die Lokalisation aufzunehmen, sondern man möchte eben dann auch das Ganze noch anreichern mit Daten, die eben dann direkt von Vögeln aufgenommen wurden. Dafür gibt es eben diese sehr schön neuen entwickelten Kameras, die sehr leicht sind und die dann benutzt werden können, um dann eben die entsprechenden Daten aufzunehmen. Und das, ein weiterer wichtiger Aspekt ist eben, der jetzt gerade in Zukunft relevant sein wird, ist die Standardisierung, weil auch die Daten, die teilweise in der Movebank drin sind, noch sehr heterogen sind. Und da könnte man sehr viel eben aus diesem SPGN ansetzen lernen. Ja, damit komme ich zur Danksagung. Hier auf der linken Seite sehen Sie einmal hier unsere Arbeitsgruppenmitglieder. Hier oben sehen Sie das MPI, hier nochmal Martin Bikelski und Kamran Safi hier. Hier sind, das war das, was ich am Anfang gezeigt habe vom Zell-Mikrokosmos-Projekt. Und damit möchte ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Dankeschön, Herr Sommer, für den wirklich interessanten Vortrag, Gudrun Öfel und die Paderborn. Ich habe eine Frage. Wir sind ja jetzt hier von den Infrastruktureinheiten und fragen uns dann oft, was für Services brauchen eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo wir sie besser unterstützen könnten. Und da ist meine Frage, haben Sie irgendeine Idee, was ein Rechenzentrum oder eine Bibliothek für Sie tun könnte?
Oh ja, also ich muss sagen, ich persönlich halte sehr viel von OwnCloud zum Beispiel. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir immer unsere ganzen, zum Beispiel wenn wir Paper in Kollaboration schreiben, benutzen wir zurzeit sehr viel OneDrive, weil man das sehr schön mit Microsoft verbinden kann. Aber es wäre sehr schön natürlich, wenn man sowas Open Source hätte, das auf OwnCloud machen könnte und halt die Daten wirklich auf einem Server hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass die Daten auch sicher sind und nicht irgendwo auf einem Server in den USA oder wer weiß wo liegen. Das ist halt eine Sache, was ich denke, was schon sehr gut funktioniert. Wir brauchen natürlich für die MD-Simulation zum Beispiel Cluster. Und gerade hier in Baden-Württemberg habe ich so das Gefühl, dass es da kein großes Problem gibt, da die Cluster zu benutzen. Ich habe vorher in Bielefeld gearbeitet, da habe ich immer die Cluster von Aachen benutzt und jetzt von Tübingen oder hier eben direkt von Konstanz. Also das finde ich, das läuft schon sehr gut und da bin ich froh, wenn das auch weiterhin so läuft. Aber das, was halt für mich ein Anliegen wäre halt, dass diese OwnCloud-Services ja wirklich ausgeweitet werden, dass man wirklich auch nicht nur 1 GB an Daten oder so laden kann, sondern dann halt Terabytes. Das wäre halt super. Also.
Gibt es ja bereits in einigen Ländern, in Baden-Württemberg ja auch.
Ja.
Sowas skaliert natürlich und das ist dann die Herausforderung an uns, das skalieren zu lassen.
Genau.
Genauso auch HPC-Rechenleistung. Mhm. Weitere Fragen? Dankeschön, Herr Sommer, für den Vortrag. Ja. Diesen Collectival Behavior habe ich kürzlich auch in einer CT gelesen, und zwar das Collectival Behavior von Bewegungsdaten von Menschen, die Sport treiben, die um ihre Militäreinrichtungen joggen gehen und somit den möglichen Feinden auch zeigen, da sind meine Kronjuwelen. Also Collectival Behavior wird gemacht von Sporttrackern.
Ja,
ich selber
nutze
auch sowas, aber was soll's. Dankeschön. So.
Oh.
Stellvertretend für Herrn Kamran,
ja,
darf ich Ihnen mitbringen, so aus Konstanz, aus Ihrer eigenen Heimat.
Dankeschön.
Dankeschön für den Vortrag. Dankeschön. Ja. Herr. Und